Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir schauen heute mit zwei ganz unterschiedlichen Menschen zurück aufs 20. Jahrhundert. Der eine ist Franz Kafka, Sie kennen ihn alle. Die andere ist die Autorin und Kunsthistorikerin Hannah Kiel, von der jetzt erstmals ein Text erschienen ist, in dem sie vom Kampf um Neapel während des Zweiten Weltkriegs berichtet. Doch beginnen wollen wir mit der Gegenwartsliteratur, mit Cynthia Sarins Roman Inferno. Am Mikrofon ist Nora Karches. Die US-Amerikanerin Cynthia Sarin, geboren 1959, schreibt als Kritikerin für die New York Times und den New Yorker. Sie hat bisher Kinderbücher, Essays und Libretti für Ballette veröffentlicht, auch Lyrik. Jetzt erscheint ihr erster Roman Inferno auf Deutsch. Ulrich Rüdenauer hat sich mit diesem Buch, das die Schriftstellerin Esther Kinski ins Deutsche übertragen hat, auseinandergesetzt.
Vor 40 Jahren veröffentlichte C.S. Notebohm einen Roman mit dem hübschen Titel »In den niederländischen Bergen«. Eine Art Kunstmärchen, in dem Fragen nach Liebesglück, Schicksal und Schönheit verhandelt werden. Tief in das Buch verwoben ist Hans-Christian Andersens Märchen »Die Schneekönigin«. Das junge Mädchen Gerda geht darin auf die Suche nach ihrem geliebten Spielkameraden Kai, den besagte Königin entführt hat, dessen Herz zu Eis gefroren und dessen Seele unempfindlich geworden ist. Schreiben bestehe darin, heißt es bei Notebohm, das Geschriebene umzugruppieren. Immer seien da 100 Schriftsteller, die einem die Hand führten, ob man es wahrhaben wolle oder nicht. Hans Christian Andersens Schneekönigin bildet auch die Folie von Cynthia Sarins Roman Inverno, den Esther Kinski aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat. Nicht nur Andersen führt Sarin die Hand, es sind unzählbar mehr Bücher, Filme, Lieder, die in diese Prosa eingearbeitet wurden. Vom ironischen Spätwestern Butch Cassidy und Sundance Kid bis zu einem Song der New Yorker Band Blondie. All das soll Inverno womöglich Textur und Halt geben, ein Fundament, auf dem sich eine rätselhafte Liebesgeschichte abspielen kann, jene zwischen Caroline und Alistair.
Caroline steht an den Sportplätzen im Norden des Central Park im Schnee. Es ist Februar. Es ist eisig, der Himmel zinngrau. Die Eisengeländer sind so kalt. Wenn sie eine Hand aus dem Handschuh ziehen und das Eisen berühren würde, würden ihre Finger bestimmt daran festfrieren. Doch sie ist es, die festsitzt. Ihr Mobiltelefon hat sie auf Vibrieren gestellt und in den Handschuh gesteckt.
Caroline wartet auf einen Anruf von Alistair, den sie 4 Jahrzehnte zuvor als Kind nur ein paar Schritte von dort entfernt kennengelernt hat, wo sie nun bibbernd steht. Es ist eine leidenschaftliche und unglückliche Beziehung, on und off, verwegen und doch unerfüllt. Sarin erzählt davon in traumhaften Sequenzen, in kurzen Episoden, die in der Zeit zurück und sogar vorspringen. Wie in das Buch immer wieder Fragmente aus anderen Werken hineinfinden, Gerda und Kai aus Andersens Schneekönigin etwa zu Parallelfiguren von Caroline und Alistair werden, so dringen auch immer wieder Erinnerungssplitter in das Textgewebe, schmerzhaft, spitz und pieksend, teils tief ins Fleisch schneidend.
Die Zeile aus dem Eissturm, die Alistair so gern mochte, Caroline musste es nachschlagen, lautete: Die Vergangenheit war so vergangen, dass es weh tat. Ja, besser vergaß man. Die Bemerkung einer Figur, recht jung noch, die sich selbst leid tut. Es war mitten im Winter. Wenn Caroline an Alistair denkt, ist es immer eiskalt.
Inverno ist das italienische Wort für Winter. Ein Zitat aus Vivaldis 4 Jahreszeiten eröffnet das Buch.
Auf Eis gehen, Schritt für Schritt, langsam, vor Angst zu fallen. Wir drehen uns, rutschen, stürzen, stehen auf und laufen weiter übers Eis, bis es birst und bricht.
Sarins Figuren gehen auf dünnem Eis, immer sind da Risse. Was eigentlich geschieht, wie sich die Zeiten zueinander verhalten, ob das Assoziative des Textes gerade etwas Verdeutlichen oder alles Verdeutlichende zerstreuen soll, lässt sich dabei nicht recht sagen. Leben und Text bestehen aus lauter Bruchstücken, die in ungeklärtem Bezug zueinander existieren. Inverno ist der erste Prosatext der Lyrikerin Cynthia Sarin, die hierzulande bislang gänzlich unbekannt ist. Wenn Lyrikerinnen oder Lyriker zur Prosa wechseln, verwandeln sie sich nicht unbedingt in Erzähler. Es bleibt da oft eine produktive Skepsis gegenüber Handlung, eine eher unorthodoxe Auffassung von Zeit oder Chronologie, ein Hang zum Sinnieren. Auf Inverno trifft das voll und ganz zu. Bei Sarin etwa finden sich ausführliche Reflexionen zur Kulturgeschichte des Telefons und des Telefonierens. Es gibt eine spielerische Unterwanderung sprachlicher Konventionen. Man hat das Gefühl, trotz oder wegen der vielen in den Text eingezogenen Ebenen und Zitate manchmal den Halt zu verlieren. Was zwischen Caroline und Alistair eigentlich passiert, gerät eher aus dem Blick.
Jeder verhedderte Faden führt zu etwas anderem, zu vielem anderen, zu vielen Wünschen, Zaubersprüchen. Caroline mit 8 in der spacken Wichteltracht, wie sie in einem mit giftigen Ebereschenzweigen umkränzten Spiegel blickt. Ein Spiegel, der gut auch eine Eisfläche sein könnte. Eine Eisfläche, die sie jetzt versucht, mit der behandschuhten Hand klarzuwischen, um Alistair sehen zu können. 5 oder 6 Jahre, nachdem Caroline im Schnee stand und mit dem Mobiltelefon im Handschuh darauf wartete, dass Alistair anrief, liegt sie ausgestreckt auf ihrem Bett in New York. Sie trägt Partykleidung, hat nur die Schuhe abgestreift. Die Party ist vorbei.
Es gäbe in diesem Buch keine banalen Sätze und keine überbordende Sprache, schrieb Sigrid Nunes in ihrer Rezension für die New York Times. Aber eine Anhäufung des Nicht-Banalen kann zuweilen auch zu Reizüberflutung führen. Ein etwas aufdringlicher Wille zur Kunst zeigt sich schon in der Art der Komposition. Wie Sarin die verschiedenen Fragmente des Buches miteinander verknüpft, erscheint beliebig. Als ob dieser Text aus einzelnen Puzzleteilen bestehen würde, die willkürlich zusammengesteckt wurden, ob sie nun passen oder nicht. Weshalb das dabei entstehende Bild etwas leicht Verzerrtes hat. Das mag man fantasievoll finden und experimentell oder einfach artifiziell und überambitioniert. Die zentrale, die Erinnerung triggernde Liebesgeschichte zwischen Caroline und Alistair wird durch die märchenhaften Szenen, die vielen Referenzen, Rück- und Vorblenden allerdings nicht berührender oder gar nachvollziehbar, sondern eher trivial und irrlichternd.
Ulrich Rüdenauer über Cynthia Sarins Roman Inverno aus dem Englischen von Esther Kinski, Surkamp Verlag, 192 Seiten, 22 Euro. August 1944, die Endphase des Stellungskrieges in Italien. Bei Fiesole, einer Stadt in der Toskana vor den Toren Neapels, treffen die deutsche Wehrmacht, die italienischen Partisanen und die Truppen der Alliierten aufeinander. Über die Ereignisse dort im August 1944 hat die Autorin und Kunsthistorikerin Hanna Kiel einen Bericht geschrieben, der jetzt erstmals auf Deutsch erschienen ist. Herausgegeben hat ihn Eva Maria Thüne. Sie war im Studio und ich habe sie gefragt, aus welchem Grund hat sich Hanna Kiel zu dieser Zeit überhaupt in Italien aufgehalten?
Hanna Kiel war 1939 nach Italien gegangen. Ich scheue mich etwas, das Wort Emigration zu benutzen, weil sie ein Forschungsprojekt vorantreiben wollte. Sie kam zu diesem Projekt, weil sie in den 30er Jahren in Deutschland auch als Kunsthistorikerin gearbeitet hat und sich zunehmend unwohl in Deutschland gefühlt hat, aber im Gegensatz zu ihren Freunden Klaus und Erika Mann nicht die Möglichkeit hatte, nach Amerika auszuwandern. Und sie hatte diese Möglichkeit des Stipendiums, zog dann 1939 nach Florenz, genauer gesagt nach Fiesole, einen kleinen Ort etruskischen Ursprungs auf den Hügeln von Florenz, und lebte dort auch immer wieder im Kontakt mit Autoren, die damals auch in Florenz waren.
Jetzt gibt es einen Punkt, in dem sich Ihre Chronik unterscheidet von anderen bekannteren Berichten, die geschrieben wurden über die Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs. Das ist der Punkt der Unmittelbarkeit. Also sie hat ihren Bericht bereits 1946 abgefasst und hat eben die Ereignisse nicht in einer Art Rückschau geordnet oder literarisch überformt. Wie würden Sie die innere Haltung beschreiben, die sie einnimmt in diesem Bericht?
Sie ist als Deutsche in Italien sozusagen eine Außenseiterin. Sie sollte dort nicht mehr sein, ist dort aber noch. Und natürlich ist sie eine Frau, der die Wehrmachtssoldaten nichts vormachen können, weil sie sehr gut Deutsch spricht und auch die politische und militärische Situation zumindest erahnen kann. Und das macht sie zu einer Figur, die schillernd ist. Man hat immer das Gefühl, so ganz kann man dieser Frau nicht vertrauen. Und das wird in dem Text auch immer wieder deutlich, diese wechselnde Perspektive, ihre Art zu vermitteln.
Wenn wir jetzt bleiben bei der Perspektive, bei Ihrem Blick auf die deutsche Wehrmacht. Es gibt einen Brief von ihr, in dem schreibt sie vom wilden Hass gegen unsere Soldaten. Und doch fällt auf, dass sie die Deutschen aber ja nicht ausschließlich als Täter darstellt. Würden Sie sagen, das ist ein Text, der auch aus wissenschaftlicher Perspektive interessant ist, eben weil es beispielsweise auch um einen Deutschen geht, der Informationen an die italienische Bevölkerung weitergegeben hat?
Sie beschreibt die Wehrmachtssoldaten als sehr unterschiedliche Menschen von ihrer Herkunft her. Also sie spricht zum Beispiel vom Ostpreußen, vom Westfalen. Sie spricht aber auch natürlich in ihren Funktionen, dem Oberfähndrich, dem Laufjungen und so weiter. Und sie zeigt sie in ihrer einerseits Rolle, in ihrem Kommandoton, eben zum Teil in ihren auch sadistischen Anwandlungen, aber auch in ihrer Menschlichkeit. Und das macht diese Darstellung glaubhaft, denn sie zeigt sie, wie Sie sagten, nicht als Täter, sondern in ihrer Widersprüchlichkeit, auch in ihren Wünschen, dass dieser Krieg doch möglichst bald zu Ende geht, in ihren Beziehungen zu beispielsweise der Familie in Deutschland. Und es ist tatsächlich so, dass es eine Figur gibt in dem Text, die später dann als jemand identifiziert wurde, der wichtige Informationen weitergegeben hat an die Widerstandsbewegung in Italien, um eben dort mit den Partisanen dazu beizutragen, dass Florenz befreit wurde, dann am Ende von der Zeit, die Hanna Kiel beschreibt.
Jetzt ist Hanna Kiel schon lange tot? Wir können nur mutmaßen, weshalb sie mit ihren Texten letzten Endes im Grunde keinen Erfolg gehabt hat. Trotzdem die Frage an Sie, ob Sie eine Vermutung haben, woran das gelegen haben mag, dass sie nicht hat Fuß fassen können als Autorin literarischer Texte und auch als Kunsthistorikerin, die sie ja gewesen ist.
Hanna Kiel hatte in den 30er Jahren durchaus Erfolg mit ihren Büchern. Das fing an mit ihrer Monographie zu der Berliner Bildhauerin René Sintenis, die damals sehr stark wahrgenommen wurde und auch noch mal in den 50er Jahren wieder aufgelegt wurde und heute immer noch zugänglich ist. Sie hat dann Novellen geschrieben und Romane, mit denen sie allerdings an einer Tradition angeknüpft hat, die nicht die moderne war. Sie schreibt also durchaus in einem Stil, der, also ich sage das jetzt mal, dem 19. Jahrhundert eher verhaftet ist. Ihr Text, Die Schlacht auf dem Hügel, ist in gewisser Hinsicht ein Unikum in diesem Oeuvre, weil er eben ein Text ist, der eine stark dokumentarische Funktion auch hat. Tatsächlich schreibt sie nach diesem Text keinen eigenen, dezidierten literarischen Text mehr. Woran hat das gelegen? Möglicherweise auch daran, dass sie nie mehr nach Deutschland zurückging. Und es ist meiner Meinung nach nicht zufällig, dass sie dann nach dem Krieg mehr als Vermittlerin von Literatur in den Vordergrund tritt, nämlich von italienischer Literatur. Also sie schlägt etwa das Buch von Primo Levi, Sequestro in Uomo, dem Fischer Verlag vor. Sie bringt dann in den 60er Jahren die Erzählsammlung Italien erzählt heraus. Das heißt, sie bleibt ihrem literarischen Interesse treu, aber sie wechselt sozusagen die Perspektive.
Hanna Kiels Bericht heißt Die Schlacht um den Hügel, eine Chronik aus Fiesole im August 1944. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Eva-Maria Thüne, mit der ich gesprochen habe. Aviva Verlag, 160 Seiten, 20 Euro. Franz Kafkas große Texte, vollendet oder nicht, zählen zur Weltliteratur. Gleichzeitig gilt er als Meister der kleinen Form. Auch seine Briefe haben ihn berühmt gemacht. Im Jahr 1920 ist er für 12 Wochen zur Kur in Meran. Das Haus, in dem Kafka damals wohnte, das steht noch. Hartmut Kasper war in Meran und hat dort dessen Sommerkorrespondenz gelesen.
Dr. Franz Kafka liegt auf dem Balkon seiner Pension, wenn es das Wetter erlaubt, gerne nackt, denn
der Balkon gestattet alle Nacktheit.
Kafka liebt es, den Eidechsen und Vögeln zuzusehen.
Ich lebe hier recht gut. Mehr Sorgfalt könnte der sterbliche Leib kaum ertragen. Der Balkon meines Zimmers ist in einen Garten eingesenkt, umwachsen, überwachsen von blühenden Sträuchern, dabei voll der Sonne ausgesetzt oder allerdings dem tief bewölkten Himmel wie seit fast einer Woche schon. Eidechsen und Vögel, ungleiche Paare, besuchen mich.
Franz Kafka schreibt diesen Brief und viele weitere einer Frau, die er nicht kennt eigentlich. Sie heißt Milena Jesenska und hat sich angeboten, seine Erzählung Der Heizer ins Tschechische zu übersetzen. Denn die offizielle Landessprache in dem neu gegründeten Staat der Tschechoslowakei ist Tschechisch, das Kafka mündlich gut, schriftlich aber nicht besonders beherrscht. Er schreibt Deutsch, auch ein Milena, nach Wien, aus Meran und über sein gefährliches Leben dort, wo er, krank seit Jahren, im Sommer 1920 zur Kur ist.
Meine hiesigen drei Freundinnen, drei Schwestern, von denen die älteste 5 Jahre alt, wollen mich bei jeder Gelegenheit, ob wir beim Fluss waren oder nicht, ins Wasser werfen. Und zwar nicht etwa deshalb, weil ich ihnen etwas Böses getan hatte, durchaus nicht.
Warum also dann?
Ohne besonderen Grund, vielleicht, weil sie mich für überflüssig hielten.
Er schreibt, Milena Jesenska schreibt zurück, und so entwickelt sich eine beispiellose sommerlich-literarische Freundschaft. Eine Freundschaft aus Brief, Papier und Vertrauen, bald mehr. Eine Liebe im Liegen.
Sehen Sie, Milena, ich liege auf dem Liegestuhl vor Mittag, nackt, halb in Sonne, halb im Schatten, nach einer fast schlaflosen Nacht. Wie hätte ich schlafen können, da ich zu leicht für Schlaf sie immerfort umflogen habe?
Gut 100 Jahre später steht das Haus immer noch um- und ausgebaut und teuer modernisiert. Nach dem Krieg wurde Europa neu sortiert. Kafka, bislang Bürger der K&K-Monarchie, findet sich als Tscheche wieder. Er will zur Kur nach Partenkirchen, braucht ein Visum, erhält keines und weicht aus nach Meran, auf den alten Südbalkon der Monarchie, des Habsburgerreiches. Am 3. April 1920 kommt er, über Salzburg, Innsbruck und den Brenner, am Meraner Bahnhof an. Sein Hotel, das renommierte Haus Emma, ist ihm zu teuer. Vor Jahren hat er geplant, mit seinem Freund Max Brod eine Reihe von Reiseliteratur herauszubringen, Arbeitstitel Billig, laut Brod ein Millionenplan. Kafka sucht und findet eine preiswertere Pension, das Haus Ottoburg im damals noch eigenständigen Vorort Untermais.
Preis 15 Lire, reines Haus, die Wirtin eine fröhliche, sehr dick- und rotbackige Frau. Interessiert sich sehr für meinen Vegetarianismus, zeigt dabei aber völligen Mangel vegetarischer Fantasie.
Er isst vegetarisch, trinkt Orangenlimonade, die mit Zucker gesüßt ist und nicht mit dem abscheulichen Saccharin, und vor dem Zubettgehen Milch, um besser einzuschlafen. Überhaupt findet er diese Pension großartig. Allerdings ist Kafka groß gewachsen, der Speisesaal eher nicht.
Ein hübscher Saal, aber doch niedrig. So sitzt man beisammen. Die gebrauchten Servietten in den Ringen bezeichnen die Plätze. Schneewittchen hätte keine Lust gehabt, hier Späße zu machen.
Der Sommer von 1920. Viel Zeit bleibt Kafka nicht mehr. Er ist krank. Aber seine Lungenkrankheit, behauptet er Milena gegenüber,
hat mir mehr Gutes als Schlimmes gebracht. Vor etwa 3 Jahren begann es bei mir mitten in der Nacht mit einem Blutsturz. Dabei war ich gar nicht unglücklich, denn ich wusste allmählich aus einem bestimmten Grunde, dass ich nach 3, 4 fast schlaflosen Jahren, vorausgesetzt, dass die Blutung aufhört, zum ersten Mal schlafen werde.
Schlafen oder nackt auf dem Balkon liegen und die Eidechsen beobachten im Schatten der Palm und Zypressen von Meran.
Also, auf Wiedersehen. Es kann auch in Briefen sein.
Hartmut Kasper über Franz Kafkas Briefe an Milena, herausgegeben von Jürgen Born und Michael Müller. Das Taschenbuch bei S. Fischer hat 448 Seiten und kostet 18 Euro. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten um ein neu entdecktes schwarzes Loch. Am Mikrofon war Nora Karches.